Haribo, ich kann mich einer gewissen Freude einfach nicht enthalten. Ich bin sehr, eigentlich das erste Mal hier zu einem Programm im Tempel. Ich hatte gesehen, wie der Tempel aussah, als wir ihn gerade eigentlich noch gar nicht erworben hatten, sondern mit dem Gedanken spielten, hierher zu ziehen. Und war gleich sehr tief davon überzeugt, dass das ein spiritueller Ort werden könnte. Und jetzt, wo ich die Halle sehe, ist noch nicht ganz voll, aber schon einigermaßen gefüllt, da bin ich sehr froh im Herzen. Also ganz herzlich willkommen, everybody, zu unserem Samstagsfest. Ich glaube, die meisten von euch waren auf dem Ferienlager. Wir hatten in der gegenüberliegenden Bergseite von den Kurfürsten, direkt über dem tiefsten See der Schweiz, ein schönes Sommercamp gehabt. Wir sind jetzt über einem Umweg, dem Umweg Bern. Umweg, das klingt so schlecht, also den über Bern auf der Reise zum Sonntagsfest in Zürich, im Züricher Tempel. Wir werden dann im Züricher Raum ein paar Vorlesungen geben und dann wieder nach Berlin zurückreisen, wo ich derzeit lebe und wirke. Ich wollte heute gerne über etwas sprechen, was sozusagen der Nährboden von echtem inneren Wachstum ist. Es reicht nicht nur aus, eine gute Pflanze zu haben, man muss auch gute Muttererde haben, aus der die Pflanze für ihr Wachstum die nötige Kraft und die nötigen Nährstoffe ziehen kann. So reicht es nicht aus im spirituellen Leben, einfach nur eine gute Philosophie oder eine gute Praxis oder einen guten Übungsweg zu haben. Man muss diese Praxis, diese Philosophie und diesen Übungsweg in einem spirituellen Niveau praktizieren. Ich will mal sagen, einen Nährboden dafür haben, sodass ein spirituelles Wachstum auch stattfinden kann. Ich habe sehr oft gesehen, dass verschiedene spirituelle Gemeinschaften eine sehr gute und auch alten Übungsweg haben, aber dass sie nicht den Nährboden besaßen, in dem ihre Praxis stattfand und dann trotz der guten Praxis und der Tradition eigentlich nicht zu innerem Wachstum kam. Und ich möchte heute gerne über das Umfeld sprechen oder den Nährboden für unser spirituelles Wachstum, sodass das eben für jeden gut geschehen kann. Nun möchte ich noch sehen, wir haben ja Gäste, die nicht Deutsch sprechen, ob wir für die gesorgt haben mit einer Übersetzung. Yes, those of you who do not speak the sweet German language. I always joke because German language is not so sweet, really. There is a translation here done by Bhagavati. So you might like to move over because my German may require a translation for you into English. I think Yogendra, for sure, you need a translation.
What is your name?
Ananda Murti Prabhu, please. So ich werde ganz kurz noch singen, Jai Radha Madhava, und dann geht's weiter.
Jai Radha Madhava Kunya Bihari Jaya Radha Madhava Kunya Bihari. Gopi Jana Vallabha Giri Varadadi. Gopi Jana Vallabha Giri Varadadi. Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana. Jamuna Tira Vana Dhani. Jamuna Tira Vana Dhani. Jamuna Tira Vana Dhani. Jaya Radha Madhava Punya Bihari. Jaya Radha Madhava Punya Bihari. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Balladev, Jaya Subhadra.
Gaura Premanandi, Hari, Hari, Bo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashnaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Bhajanine Nirvishesha Sunyavadi Askatyare Sadarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Govaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Srila Prabhupada hat einmal gesagt, dass ein bestimmter Zustand im Herzen da sein muss, sodass spiritueller Wachstum stattfinden kann. Er sagte, der Zustand des Herzens, der spirituellen Wachstum, die Möglichkeit gibt, stattzufinden, ist ein Gefühl der Dankbarkeit. Also das heißt, in einem dankbaren Herzen, wo wir dankbar sind für etwas, ist es möglich, dass spiritueller Wachstum stattfindet. Ich möchte heute gerne über Dankbarkeit sprechen und möchte erstaunlicherweise anfangen bei einem großen Devoti Krishnas namens Akrura, der über Dankbarkeit im spirituellen Leben einen wunderschönen Vers, einen wunderschönen Shloka sprach. Akrura hatte Krishna in Vrindavan besucht und eingeladen, in sein Haus zu kommen. Stellt euch einmal vor, ihr würdet Gott einladen, in euer Herz, in euer Haus zu kommen. Und eines Tages steht er an der Tür und sagt, hier bin ich, du hattest mich eingeladen. Jetzt bin ich angekommen und bereit, in dein Haus zu gehen. Und das war der Umstand, in dem dieser Text, den ich heute als Grundlage meiner Vorlesung nehmen möchte, gesprochen wurde. Akrura hatte sich nichts Sehnlicheres gewünscht, als Krishnas direkte Gegenwart in seinem Haus zu haben. Warum in seinem Haus? Weil er da ständig lebte und weil er sich dachte, wenn einfach nur einmal Krishna hier erscheinen könnte und das ganze Haus durch seine Gegenwart ja, spiritualisieren könnte, dann da kann ich mir nichts Besseres vorstellen. So, irgendwann war es dann soweit. Krishna stand vor der Tür. Akrura hatte nie damit gerechnet. Er machte die Tür auf, sah Krishna mit einer Ausstrahlung, als würden 1000 Sonnen aufgehen, vor seiner Haustür stehen und war einfach total gerührt und auch überrascht, dass Krishna tatsächlich seiner Einladung nachkam. Und dann sprach er diesen schönen Shloka, ich möchte ihn euch gerne vorlesen. Krishna. Gibt es irgendeinen Menschen, der weise ist, der sich an irgendjemanden wenden könnte, um Zuflucht zu suchen, als an dich? Mein lieber Herr, du bist deinen Geweihten sehr zugeneigt. Du bist auch wahrhaftig und brichst niemals dein Wort. Du hattest mir gesagt, du würdest vorbeikommen. Ich hatte nicht dran geglaubt, aber jetzt sehe ich, wie wahrhaftig du bist. Und du bist ein wirklich dankbarer Freund. Krishna, wo im ganzen Universum gibt es irgendeinen weisen Menschen, der dich jemals aufgeben könnte und sich irgendjemanden anderen ergeben könnte? Du erfüllst alle Wünsche deiner Geweihten. Und zwar in einer solchen Weise, dass du sogar bereit bist, dich ihnen selbst zu schenken. Aber obwohl du das tust, wirst du niemals mehr oder weniger. O Krishna, Kapanditas Tvat Aparang, gibt es irgendeinen weisen Menschen, der sich an irgendjemanden anders wenden könnte als an dich, um Zuflucht zu suchen? In diesem Text spricht Akura Krishna mit einigen Eigenschaften an. Er sagt, du bist voller Zuneigung zu deinen Geweihten. Er sagt, du bist wahrhaftig. Aber er benutzt besonders eine Anrede, auf die ich mich heute kurz konzentrieren möchte. Er sagt, du bist ein dankbarer Freund. In einem Werk, dem Bhakti Rasamrita Sindhu, werden Krishnas Charaktereigenschaften aufgezogen, gezählt. Es wird gesagt, er hat drei Arten von Eigenschaften. Eine, die bezieht sich auf sein äußeres Ansehen. Eine zweite Eigenschaft bezieht sich darauf, wie er spricht. Es wird immer gesagt, er spricht mit einer Stimme, die sehr dunkel und tief ist, wie das Donnern. Und eine letzte Art von Eigenschaft, eine letzte Gruppe, sind seine inneren Eigenschaften, wie Krishna denkt, oder man könnte dazu vielleicht sagen, seine charakterlichen Eigenschaften. Und von dieser letzten Gruppe von Eigenschaften wird gesagt, dass Krishna dankbar ist. Das ist sehr, sehr interessant, wo wir heute über Dankbarkeit sprechen. Mit Krishnas Dankbarkeit ist gemeint, dass er niemals vergisst, was immer jemand für ihn getan hat. In dem Werk Mahabharata spricht Krishna darüber, wie er Draupadi, eine Geweihte, was er Draupadi gegenüber empfindet. Draupadi hatte einmal ihn empfangen und hatte ihn ein Fruchtteller gebracht, und im Fruchtteller, das waren Früchte, die frisch geschnitten werden mussten, um verzehrt werden zu können. Und auf dem Fruchtteller hatte sie also ein Messer gelegt, damit Krishna die Frucht aufschneiden könne und sofort verzehren könne. So, Krishna nahm das Messer, schaute sich ein bisschen um, er hatte etwas Besonderes im Geiste, und schnitt eine Sitafal. Und während er schnitt, schnitt er sich auch in den Finger. Sah aus wie ein Unfall. Draupadi hatte zu der Zeit gerade ein Königin-Sari an, also ein mit Gold durchwirkten Sari. Ich glaube, dass keine Frau hier so einen kostbaren Sari hat wie Draupadi. Und als sie sah, wie sich ihr Herr geschnitten hatte, riss sie sich unwillkürlich diesen Sari auf, der also nach heutiger Wertschätzung von unschätzbarem Wert war, riss einen Streifen runter und gab den Streifen Krishna als Bandage. Für dich, so ist Krishna den Namen. Und während Krishna sich den Finger verband, ging sein Geist in die entfernte Zukunft hinein und er sah dort eine fürchterlich dramatische Szene. Er sah, wie Draupadi in einer Versammlung öffentlich beleidigt werden sollte, und zwar indem sie ausgezogen wurde. Krishnas Geist ging in diese Zukunft und sah das, kam dann aus der Zukunft wieder zurück und lächelte und sagte: Draupadi, für dieses Geschenk, was du mir heute gegeben hast, werde ich dir in Hunderten und Tausenden von Saris das zurückgeben, das wieder gut machen. Später dann in der Zukunft trat das tatsächlich ein. Draupadi wurde in einer öffentlichen Versammlung ganz arg beleidigt und es wurde der Versuch unternommen, sie zu entblößen. Aber Krishna hielt sein Wort. Er erschien für alle anderen unsichtbar, öffnete seine Hand zu einer segnenden Geste und aus seiner Hand flossen Hunderte und Tausende von Saris hervor, die Draupadi bedeckten. Hare Krishna. Krishna ist sehr dankbar. Er ist sehr dankbar für den Dienst, den man ihm tut. Er vergisst das nicht. Und das Interessante nun ist, dass Krishna auch für Dienste dankbar sind, die in einem vergangenen Leben von einem Devotee ausgeführt werden. Wir dienen jetzt und wir wissen, was wir jetzt tun. Vielleicht erinnern wir uns, als wir jung waren, haben wir Sankirtan gemacht, Ramananda und Jai Gopal, weiß ich, in jedem Wetter waren sie draußen in Zürich, obwohl Ramananda aus einem südländischen Land kommt, war auch in der Winterkälte draußen und hat Bücher verteilt, um Krishna zu erfreuen. So, dass Krishna sowas nicht vergisst, ist klar. Aber was hat Ramananda vor diesem Leben getan? Du weißt es vielleicht gar nicht mehr genau. Was hast du vor Hunderten von Leben getan für Krishna? Es entzieht sich jeglicher Wahrnehmung. Krishna aber hat es gesehen und erinnert sich daran und ist eben dankbar. Es gibt ein Beispiel in den Schriften hierfür. Als Krishna in einer anderen Inkarnation auf diesem Planeten war, als Rama, ich glaube, alle von euch kennt Rama, gab es ein Wesen namens Jambavan. Jambavan war das älteste Wesen, was es damals gab. Er sah aus wie so ein Bär, das ist aber ein anderer Bär, als hier so ein unwissender Grizzly oder was gibt's in der Schweiz für Bären, vielleicht Braunbären, die gibt's aber auch nur noch im Zoo, glaube ich. Gibt's noch wilde Bären? Zwei, drei gibt es. Dieser Jambavan war vor Millionen von Jahren mit Ramachandra gegenwärtig. Er konnte aber nicht sterben und war also immer noch existent, als Krishna erschien. Also er lebte damals in einem entlegenen Dschungel. Man konnte diesen Ort nur erreichen durch einen 24 Kilometer langen Dschungel und Tunnel, nicht Dschungel. Normalerweise wagte sich niemand zu Jambavan, weil der Tunnel allein so furchterregend war. Und man wusste, dass irgendwo am Ende des Tunnels ein mystisches Wesen existieren würde, namens Jambavan, was eben Tausende und Millionen von Jahren schon alt war. Das war sowas wie, in unserem Volksglauben glauben manche daran, dass es in Schottland Nessie gibt. Kennt ihr Nessie? Das ist so eine Seeschlange oder ein Drachen oder so. Ein Seedrachen. So zur damaligen Zeit, als Krishna erschien, wusste man, es gibt Jambavan irgendwo, irgendwie. Er ist mal gesichtet worden. Er ist eben wahnsinnig alt. Also dieser Jambavan hatte, als Krishna, als Rama erschien, Lord Ramachandra oder Rama sehr entscheidend geholfen. Erstmal beim Brückenbau, der Brücke, die von Südindien nach Lanka ging, und dann auch bei der Bezwingung von Ravanas ungeheurem Dämonenheer. So, ist eine lange Geschichte. Krishna erschien also und kam zu Jambavan und kämpfte mit Jambavan um ein Juwel, was Jambavan seiner Tochter geschenkt hatte. Und kämpfte mit Jambavan. Und während des Kampfes merkte Jambavan, ich bin in der Lage, jeden zu besiegen. Es gibt nur einen, den ich nicht besiegen kann. Nämlich meinen Herrn Rama. Und die Art und Weise, wie Krishna kämpft. Wir kämpfen jetzt schon seit 24 Tagen, Tag und Nacht. Und ich kann ihn einfach nicht besiegen. Die Art und Weise, wie dieser mir Fremde kämpft, zeigt mir, es muss Ramachandra sein. Und so ließ er mitten im Kampf die Waffen fallen, nahm seine überdimensionalen, furchterregenden Bärentatzen und faltete sie und betete dann, du musst mein Herr sein. Und hierzu gibt es eben, zu dieser Episode gibt es einen sehr schönen Text, den ich euch auch mit meinem kleinen Orchester, das ich extra mitgenommen habe, vorlesen möchte. Das ist also nach diesem Kampf der Giganten, wo Jambavan dasteht und seine Ehrerbietung macht. Obwohl Jambavan ein schweres Vergehen gegen Krishna ausgeübt hatte, indem er ihn mit Waffen angriff, erinnerte sich der Herr an Jambavans Dienste, als er gegenwärtig war vor Millionen von Jahren als Lord Rama. Und so heiratete Krishna, um Jambavan zu ehren und seine Dankbarkeit zu zeigen, die Tochter des Bären Fürsten und erwies ihm große Achtung. Weil ein Gentleman niemals auch nur den kleinsten Dienst vergisst, der ihm dargebracht wird, muss Krishna, der ein Super-Gentleman ist, auch diese Eigenschaften besitzen, die Eigenschaft der Dankbarkeit. Meine lieben Devotees, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass diejenigen, die auf dem spirituellen Weg wandeln, bereits ein Vorleben hatten und sich bereits im Vorleben bemüht haben um spirituelle Erkenntnis. Und Krishna kennt dieses Vorleben und aus Dankbarkeit für die Bemühungen, die damals ein Devoti unternommen hat, hat er ihm vielleicht jetzt die Möglichkeit gegeben, spirituelles Leben zu praktizieren. Ich habe mich zu einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben sehr interessiert dafür, was ich in meinem vorangegangenen Leben wohl gewesen bin. Und obwohl darüber, sagen wir mal, nur Also man muss diese Antworten, die man da bekommt, immer mit einer Prise von Salz nehmen, also ein bisschen skeptisch bleiben. Haben mir doch alle Leute das Gleiche gesagt, die Yogis, die ich befragt habe und die sich in die Vergangenheit versetzen können durch ihre mystischen Kräfte, haben mir das Gleiche gesagt wie europäische Mystiker, dass ich in einem vorangegangenen Leben auf dem spirituellen Weg gewandelt war. Ich habe angeblich sehr viel Bemühungen unternommen im Bereich der Meditation. Ich war einige Zeit verheiratet und habe mich um die Familie gekümmert, um ihr Wohlergehen, und dann irgendwann so um die 45 Jahre, die mich gelöst aus der Familie, nachdem die Verantwortung da waren, und bin auf den spirituellen Weg mit großer Konsequenz gegangen und habe dann nicht eigentlich aus bösen Willen, sondern aus großer Neugierde an spirituellen Übungen verschiedenster Art einen großen Fehler gemacht und somit noch einmal eine Geburt genommen in diesem Leben, wo ich relativ früh mit ganz jungen Jahren, 13 Jahren, meinen spirituellen Weg erkannte und ein bisschen später dann mit 15 oder 16 Jahren so im Übergang den spirituellen Weg antreten durfte. Mir wurden die Möglichkeiten gegeben, außergewöhnliche Möglichkeiten, und ich kann darin nur sehen, dass Krishna mir sehr geholfen hat. Krishna hat gesehen, was im letzten Leben was ich getan habe, hat diese Bemühungen, ihm zu dienen, wahrgenommen und mir dann in diesem Leben in seiner Dankbarkeit großartige Möglichkeiten gegeben, ihm weiterzudienen. Ich glaube, ich wollte nur dieses eine Beispiel sagen, weil mein spiritueller Meister sagte, dass viele seiner Schüler schon im vorangegangenen Leben den spirituellen Weg gegangen sind. Ich denke, das ist bei fast allen von euch der Fall. Ihr habt Möglichkeiten bekommen in diesem Leben. Und vor allen Dingen, sagen wir mal, unter allen Möglichkeiten diese Viveka erhalten. Viveka ist Unterscheidungsvermögen, sodass ihr euch mit großer Entschlossenheit eigentlich vom materiellen Leben abwenden konntet und diesen doch sehr anspruchsvollen Weg, diesen sehr tradierten und orthodoxen spirituellen Übungsweg des Gaudiya Vaishnavatums als für euch passend erkennen konntet. Dazu braucht es Viveka, ein Unterscheidungsvermögen. Das ist ein materielles Leben, das bringt mich zu materiellen Zielen und die sind nicht das, was ich will. Aber hier ist der Pfad, der mich zum höchsten spirituellen Ziel, was meinem Herzenswunsch entspricht, bringt. Da hat euch Krishna wirklich das gegeben. Er hat euch eine Möglichkeit gegeben. Und das hat er getan aus Dankbarkeit. Aus Dankbarkeit für eure Bemühungen in einem vorangegangenen Dasein. Als Dankbarkeit auf etwas, was wir ja schon vergessen haben. Wer weiß denn genau, was er im vergangenen Leben getan hat? Das ist immer etwas, was immer letztendlich ein bisschen unklar bleiben wird. Vielleicht aus guten Gründen sogar. Ich habe euch gesagt, was ich im vergangenen Leben gewesen sein könnte. Nicht? Was also diese Menschen sehen. Ich nehme das, wie gesagt, mit einer Prise von Salz. Also könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Für Krishna gibt es da keine Zweifel. Der sieht ganz eindeutig, was wir im vergangenen Leben getan haben. Und bringt uns dann in großer Dankbarkeit plötzlich mit diesen spirituellen Möglichkeiten und diesen Segnungen in Kontakt. Ich bin ja jetzt schon ein Mensch, der das lange tut, diesen spirituellen Weg. Und ich kann euch wirklich versichern mit großer Aufrichtigkeit, dass ganz viele Menschen, die ich sehe, die ich kennenlernen darf, auf meinen Vortragsreisen und danach, das ist einfach offensichtlich, dass die im vergangenen Leben eine auf dem spirituellen Weg schon gewesen sind. Das ist offensichtlich. Das kann man sehen an ganz bestimmten Zeichen. Zum Beispiel eines der Zeichen, die für mich sehr sicher ist, wenn ich dann mit denen spreche und die plötzlich im Gespräch, wo ich ihnen einfach das Krishna-Bewusstsein ein bisschen in meinen Worten in Erinnerung bringe, wo bei denen plötzlich was aufgeht und du siehst plötzlich in den Augen ein Wiedererkennen, von dem sie selber erstaunt sind. Die werden so ergriffen, dass sie sich das nicht erklären können und um es in Norddeutsch zu sagen, die fallen aus der Kurve raus, nicht? Also aus ihren gewohnten Sachen und sind plötzlich total ergriffen, fast auch so mit dieser, wenn etwas wahr ist, dann ist es auch unvermeidlich. Wisst ihr denn? Dann muss das so eintreten. Das weiß zum Beispiel jemand, der heiratet und der eigentlich vorher denkt, ich will eigentlich nicht heiraten. Aber dann kommt eben diese eine Person ins Leben und dann weiß man, das ist unvermeidbar. Das ist karmisch so arrangiert. Das muss jetzt so sein. Und man weiß, jetzt hat's keine Chance, also kann ich nicht weglaufen. Das ist ein materielles Beispiel. Spirituelles Beispiel ist, da kommt jemand mit dem spirituellen Pfad in Kontakt und weiß plötzlich, diesem Angebot kann ich nicht weggehen. Das ist weglaufen. Das ist unvermeidbar. Ich muss das annehmen. Wenn ich das nicht tue und diesen spirituellen Pfad nicht gehe, dann würde ich alles verraten, was mir heilig ist. Und dann würde ich mich freiwillig all meiner Möglichkeiten berauben. Nicht? Das weiß man. Und man weiß, auch wenn es intensiv werden sollte, auch wenn ich mein Bestes geben muss auf dem spirituellen Weg, ich will das einfach. Ich will nicht mehr. Man erkennt das einfach. Und das sehe ich sehr oft, dass Menschen plötzlich unglaublich überwältigt werden. Ich habe schon immer Tempotaschentücher bereit für den Fall, man kennt das schon und sagt, hier ist dein Taschentuch, nicht? Und weiß dann einfach, dass diese Menschen von Krishna gerufen worden sind. Und zwar aus Dankbarkeit. Und jetzt von Krishna Möglichkeiten erhalten haben. Angefangen mit dem Unterscheidungsvermögen bis hin zu Talenten, die sie haben vielleicht, die sie in Krishnas Dienst stellen können, Enthusiasmus und Bereitschaft im Herzen und so weiter und dann responden. Ne? Nun, der Devotee Krishnas, der sieht diese Liebe und Dankbarkeit von Krishna und erkennt sie an und fängt dann eben an, darauf zu antworten. Und das wird hier, wurde von Prabhupada gesagt, es ist aus dem Krishna-Bewusstsein, wenn der ist auch dankbar, der ist Krishna auch dankbar gegenüber. Krishnas Dankbarkeit hat ihn auf den spirituellen Weg geführt, das war bei Krishna das Gefühl der Dankbarkeit. Und der Devotee antwortet jetzt oder muss antworten, wenn er spirituellen Wachstum machen will, mit dem gleichen Geschenk, mit der gleichen Dankbarkeit. Nicht, das muss ja zueinander passen. Wisst ihr, was ich meine? Wenn du mir ein Geschenk gibst und ich möchte mich erdenklich zeigen für das Geschenk, dann werde ich ein Geschenk, was deinem Geschenk ebenbürtig ist, geben. Nicht? So, wenn ein Devotee merkt, Krishna ist so dankbar mir gegenüber, dass er mich auf den spirituellen Weg zurückgebracht hat, den ich vielleicht im letzten Leben schon angetreten bin, dann muss der Devotee mit Dankbarkeit antworten. Das ist die natürliche Regung im Herzen. Und diese Dankbarkeit im Herzen ist der Umstand, in dem spiritueller Wachstum stattfinden kann. Wehe, es kommt der Tag, wo die Dankbarkeit in deinem Herzen ihre Sachen packt und auszieht und dein Herz trübe wird und nicht mehr mit diesem ersten Gefühl von Prema, diesem ersten Anzeichen von spiritueller Prema geschmückt ist. Ganz wichtig. Brahm Vallabha. Dankbarkeit ist der Umstand im Herzen, den du brauchst, damit spiritueller Wachstum stattfindet. Sonst kann das nicht stattfinden. Sonst wirst du stehen bleiben auf deiner spirituellen Entwicklung und Halt machen. Gut, ich möchte jetzt noch ein bisschen darüber sprechen, für was ein Devotee dankbar ist und dann, wie ein Devotee mit seiner Dankbarkeit umgeht. Und da möchte ich das Forum öffnen für eure Fragen, die sich unter Umständen bei meinem Vortrag geregt haben. Könntet ihr euch vorstellen, für was man dankbar sein kann, Krishna gegenüber? Dirk, was würdest du sagen? Für die Gemeinschaft, in der man sich befindet. Jai Gopal.
Wenn man Krishnas Lieblichkeit erfahren dürfte und zu einem Geschmack kommt.
Wenn man eine Krishnas Lieblichkeit erfahren durfte und somit Geschmack hat, nicht mehr Geschmack für diese illusorischen materiellen Dinge, sondern für spirituelle Dinge. Ja. Ramananda.
Dass Krishna tiefere und spirituelle Wünsche sieht und meine materiellen Wünsche darauf nicht so eingeht, sondern auch nicht.
Ja. Ich könnte dankbar dafür sein, dass Krishna nicht auf meine materiellen Wünsche eingeht, sondern nur auf die tiefer liegenden spirituellen Wünsche. Stimmt. Mein Gott, wo wir schon wären mit unseren materiellen Wünschen. Ne? Ich wäre ein König eines fremden Planeten jetzt im Augenblick, ne? Wenn es nach meinen materiellen Wünschen gehen würde. Zum Glück gibt es da tiefere. Ich habe mir mal eine Liste gemacht und 4 dann aussondiert. Ich bin persönlich Krishna dafür dankbar, dass er auf eine Weise kam, in mein Leben gekommen ist, wie ich ihn überhaupt erkennen konnte, nämlich als heiliger Name. Ich weiß noch damals, ich war in der Hamburger Musikwelt so ein bisschen sehr interessiert, sagen wir mal dafür. Und ich hatte eine große Achtung für die Rolling Stones, muss ich euch ehrlich sagen. Und war auf den Partys immer, wo ganz ausgefallene Dinge stattfanden. Und saß eines Tages vorm Fernsehen und hörte im Fernsehen, da war die mir bekannten Gesichter, also der Stones da, die weinten, also die weinten fast, also die waren richtig traurig, richtig schockiert, das habe ich noch nie gesehen bei denen, weil ihr Leadgitarrist, also der die Anführergitarre gespielt hat, oder wie man das sagt, im Swimmingpool in einem Drogenexzess gestorben war. Und das war, also tat mir natürlich unglaublich leid, weil er doch sehr kreativ war auf seine Weise und der Band erst recht natürlich. Und dann gab es, und ich weiß nicht, ich war so auf dem Sofa, was? Und fing dann zu weinen an und merkte, also ich muss ein Liter, ein bisschen Wasser trinken, sonst trockne ich hier aus. Es wird wahrscheinlich ein paar Stunden dauern, mein Wein. Und wir waren, also unsere ganze Generation, also von Stones Freunden, den Freunden war einfach hinweg. Und dann, dann kam, weiß ich noch, als war ich so richtig aufgewühlt und dann war es im Fernsehen und jetzt kommt die nächste Band, vielleicht gibt sie uns ein bisschen Trost zack, dann blendet es um und dann sah man die Devotees da chanten Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, war gerade rausgekommen. Und ich weiß heute noch, ich habe bis zu dem damaligen Zeitpunkt gedacht, diese Menschen sind vom Mond. Obwohl ich gleichzeitig aber auch so ein Gefühl der Unvermeidbarkeit spürte. Nämlich ich dachte schon, wenn ich mit denen zu lange zusammen bin, dann werde ich auch so einer. Also aber ich wollte noch weglaufen davon. Und die sangen dann Und dachte ich, also ich werde crazy vor Schmerz hier, wenn ich jetzt nicht singe. Also ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann mich total betäuben und dann sterbe ich wahrscheinlich nicht vom Schmerz. Oder ich singe jetzt einfach mit. Und weil ich mich grundsätzlich nicht betäubte, ich wollte meine Kreativität beibehalten, habe ich einfach mitgesungen. Das muss 10 Minuten gewesen sein. Wir sangen und sangen und aus irgendeinem Grunde hat der Regisseur von dieser Übertragung das von vorne bis hinten gespielt. Und ich sang und nach 10 Minuten, weiß ich noch, fühlte ich mich einfach frei von Kummer. Ich dachte, jeder wird mal sterben. Wir sind unsterbliche Seelen und der hat wahrscheinlich nicht das beste Karma, dass er da im Swimmingpool gestorben ist. Aber ich bete für ihn und singe für ihn, nicht? Und so. Und dann weiß ich aber, danach habe ich das wirklich getan. Ich habe ein Bild aufgestellt von Brian Jones, habe gebetet und gechantet, mögest du weiterkommen im Leben und nicht im Swimmingpool versinken, also möge das weitergehen mit dir. Und ich kann mich deutlich daran erinnern, später habe ich das immer wieder reflektiert in meinem Leben. Krishna kam damals auf ganz unerwartete Weise durch seinen heiligen Namen in mein Leben hinein und ist seitdem nicht mehr weggegangen von meiner Zunge. Ich bin dafür dankbar, weil ich konnte eine Erfahrung machen, die mich eben wieder auf den spirituellen Weg brachte. Er war in einer für mich zugänglichen Weise gekommen. Stellt euch bitte mal vor, Krishna ist total transkosmisch. Jetzt wird's mal ein bisschen spannend mit den Vokabeln. Mit transkosmisch möchte ich transuniversal sagen. Er ist jenseits dieser ganzen materiellen Schöpfung und wir sind völlig da drin. Wie sollen denn wir Gott wahrnehmen können, frage ich euch. Wie soll eine Ameise das Internet verstehen? Das geht nicht. So, irgendwie muss Krishna, wenn er erscheint, sich auf eine Weise, ich sage jetzt mal, potenzieren, dass wir ihn wahrnehmen können, aber dass er immer noch der gleiche bleibt. Das ist, versteht ihr, was ich sagen möchte? Oder ist es verständlich? Madhumati, verstehst du das? Wir müssen, damit wir ihn erkennen können, muss er in unsere Erkenntnisfähigkeit hineinkommen, die sehr limitiert ist, sehr begrenzt ist, nicht? Und das ist eine Riesengnade und das tut er halt in Form dieses spirituellen Namens, den jeder chanten kann. Und wenn man mehr und mehr meditiert, wirst du eines Tages merken, Mensch, mein Gott, das ist ja Krishna. Der offenbart sich dann voll, weil du ein bisschen deine Erkenntnisfähigkeit erweitert worden ist. Krishna hat Arrangierungen gemacht im Leben, dass er Devotees geschickt hat, dass er mir meinen spirituellen Meister geschickt hat. Und ich denke wirklich etwas, was ich mehr und mehr wahrnehme, wofür ich persönlich sehr dankbar ist. Er hat mir einen menschlichen Körper gegeben. Hätte ja irgendeinen Körper haben können. Affenkörper wäre am meisten wohl an meinem Entwicklungsstand gerecht, nicht? Aber er hat eine menschliche Lebensform gegeben, die unglaublich gut geeignet ist für spirituelles Leben. Das ist ja alles drin, was man braucht. So, der Devotee ist Krishna dankbar auf zwei Weisen. Er ist dankbar dafür, dass Krishna ihm Nektargeschenke gegeben hat. Aber der Devotee muss sich in einer anderen Form von Dankbarkeit auch üben. Krishna wirkt in seiner Gnade, nämlich gibt zwei Arten von Geschenken. Nektargeschenke, wo man sagt, juhu, die gut schmecken, die sich gut anfühlen, Gelegenheiten zum Beispiel. Aber jetzt kommt's, schnallt euch fest, es wird ein bisschen schwierig zu verstehen sein. Krishna gibt seine Gnade auch in Form von Leid. Es hat mich 30 Jahre gekostet meines Lebens, bis ich das verstehen konnte. Manchmal sind Krishnas Geschenke, Pranvallabha, sehr schwierig zu verstehen im Grunde genommen. In den Heiligen Schriften wird das Beispiel gegeben von einem König, der sich eines Morgens aus seinem Fenster lehnte und dort einen jungen Bettler sah. Und ich dachte, diesem Bettler möchte ich einen Nutzen erweisen. Und so nahm er Juwelen, ließ von seinem Handwerker eine Melone aushöhlen und gab die Juwelen in die Melone hinein und schloss die Melone wieder. Und dann ging er am nächsten Morgen in die Gasse, wo er den Bettler gesehen hatte, von oben, von seinem Palastfenster aus, und gab ihm diese juwelenschwere Melone. Der Bettler nahm die Melone an und merkte, mein Gott, ist die heavy. Heavy, schwer. Ne? Dann wartete er, bis der König weggegangen war und dachte sich, ich mache keine Melonen, die verdaue ich so schlecht. Ich mache lieber reife Bananen. Und so gab er die juwelenschwere Melone einem anderen Bettler im Tausch gegen eine Handvoll Bananen. Der König hatte genau von seinem versteckten Palastfenster das gesehen und dachte, ja, so bin ich wahrscheinlich auch. Krishna gibt mir ein Geschenk, aber ich kann es nicht als solches erkennen, als für mich nützlich. Deswegen möchte ich heute ganz kurz über diesen Punkt, dann habe ich noch einen letzten Punkt, sprechen. Die versteckten Geschenke, die versteckten Gnadengeschenke sind meistens diejenigen, die es in sich haben. Mit eurer Erlaubnis werde ich jetzt versteckterweise, ohne dass ihr es seht, einen Ricolo oder Heiserkeitsding da nehmen, weil mir irgendwie die Stimme, die ist gleich weg, wenn ich das nicht hier rein. Das ist das Einzige, was wirkt im Augenblick. Eins, zwei. Also nicht gucken, es ist absolut versteckt. Dankeschön für euer Mitgefühl. So. Der König dachte sich, wahrscheinlich tue ich das auf gleiche Weise. Ich bin mir sicher, dass viele von uns das auf gleiche Weise tun. Dass sie also etwas, was verborgen ist und versteckt ist, nicht erkennen als solches und dann es weggeben. Besonders gehört zu diesen versteckten Sachen einfach Leid. Damit meine ich physisches Leid oder Enttäuschungen oder ja diese beiden, physisches und mentales Leid. Aber sehr oft sind das die Dinge, die uns wirklich nützen. Hier muss ich fragen, was könnte Krishna gewinnen, wenn er einem im lieben Devoti Leid gibt? Wozu kann das gut sein? Für zwei Dinge ist es gut. Einmal löst es uns, Leid löst uns von der Hoffnung, in der Welt glücklich zu werden. Das ist sofort die Reaktion, wenn man leidet. Da merkt man, ich verstehe, die materielle Welt ist, diese Freuden sind einfach illusorisch. Man lässt seine Hände davon. Das ist das Erste. Das ist eine unglaubliche Gnade. Weil die meisten von uns, meisten Seelen in dieser Welt leben einfach in großer Maya. Maya wirkt so. Die sieht, was in deinem Geist für materielle Wünsche sind. Und dann projiziert sie die Objekte dieser Wünsche direkt vor dich, sodass du zugreifst und gebunden wirst auf diese Weise an ein materielles Leben. So, diese Neigung im Herzen, dass man sagt,
Ich möchte kein materielles Leben mehr. Ich möchte so gar nicht mal, also materielle Anhaftung, ich ziehe jetzt mal ein paar auf, ich werde jetzt versuchen, aus dem Geiste oder aus dem Herzen meiner Zuhörerschaft zu sprechen. Ich ziehe mal was raus. Ups, Anhaftung an Extremsport. Ich ziehe mal was anderes aus eurem Geist heraus. Ich tue es jetzt wie Maya. Sexualität, huch, da darf man ja nicht drüber sprechen. Versuche noch was zu ziehen. Ich muss jetzt meine subtilen, mystischen Kräfte anwenden. Ups, na, das steckt mir lieber weg hier. Sonst stirbt einer von euch. Okay. Wenn es mir schlecht geht, dann esse ich zu viel. Überessen. Überfressen, sagt man auch in Norddeutschland. Anhaftung einfach, die wir alle haben. Und von dem wir nicht loskommen. Eine richtige Anhaftung ist etwas, an dem du klebst wie eine Fliege im Fliegenleim. Die kommt nicht raus. Je mehr sie versucht, dagegen anzugehen, desto stärker werden die Anhaftungen. Oder wie man in der Psychologie sagt, what you resist, that persists. Das, gegen das du ansteuerst, das bleibt doch weiter haften in dir. Wenn Krishna Leid schickt, entweder physisch oder mental, eine Enttäuschung, dann kann man sich plötzlich lösen davon. Das ist eine unglaubliche Barmherzigkeit. Weil wenn wir weiterhin angehaftet bleiben würden an diesen Dingen, würden wir noch in einem nächsten Leben versuchen, der Erfüllung bei dieser Anhaftung nachzugehen. Das Zweite, was passiert durch Leid, ist, dass man wirklich mit einer unglaublichen Kraft Zuflucht sucht auf dem spirituellen Weg. Wenn ich mir heute zum Beispiel anschaue, was viele von euch stehen gelassen haben, um den spirituellen Weg zu gehen, muss ich sagen, dass ihr eine unglaubliche Kraft damals hattet, eine spirituelle Kraft. Einfach Nein zu sagen und eine völlig andere Orientierung im Leben aufzusuchen. Das sind powervolle Energien, die da wirken, die sehr, sehr, sehr powervoll sind. Und diese kommen sehr oft dann auf, wenn uns Krishna einfach mal das nackte Gesicht der materiellen Illusion zeigt. Das ist immer ein bisschen schmerzhaft, wenn man sieht, wie man das nackte Gesicht wenn man hinter den Schleier der Täuschung schaut. Und dann kriegt man sehr oft, wenn man spirituell ausgerichtet ist, nur wenn man spirituell ausgerichtet ist, funktioniert das, eine Kraft, den spirituellen Weg einzuschlagen. Meine lieben Devotees, ich glaube nicht, dass irgendeiner von euch die ersten Schritte auf den spirituellen Weg gemacht hätte, ohne diese Kraft zu bekommen, die zum Teil aus dem Erkennen des leidvollen materiellen Lebens gewonnen ist. Ja. So, das sind Gnadengeschenke. Ich habe eine Schülerin, ich hörte, dass sie ganz knapp, dass sie eine ganz schwierige Operation hatte, eine Notoperation, und rief sie dann von Bosnien an. Das war sehr mystisch. Zu dem Zeitpunkt dachten die Ärzte, dass sie sterben würde innerhalb von 3 Tagen. Und ich weiß noch, mir selbst ging es zu dem Zeitpunkt nicht so gut, und ich musste, um diesen Anruf zu machen, in ein Hotel gehen. Und ich ging zu diesem Hotel mit einem, der mich dahin brachte, von wo aus man telefonieren konnte. Und sah vor dem Hotel und war völlig voller Sorgen. Das weiß ich heute immer noch. Ich war so voller Sorgen. In 3 Tagen wird dieser Mensch den Körper vielleicht aufgeben. Und ich dachte auch, ich werde meine Sekretärin verlieren, die also alles tut, von dem ich keine Ahnung habe. Aber ich dachte wirklich daran, das ist so ein guter Devotee, also dass wir wirklich einen Wahnsinnsverlust für die Welt, die sie beeinflusst durch ihre, also für den Umkreis, den sie beeinflusst. Anyways, ich ging zu dem Hotel hin und dann geschah etwas, was ich nie wieder vergessen werde. Ein Kolibri. Wisst ihr, was Kolibris sind? Das sind so kleine Vögel, die fliegen so ganz schnell und bleiben dann so in der Luft wie eine Hummel und trinken mit ihrem Schnabel aus Blütenkelchen. So ernähren die sich. Das sind so wie Schmetterlinge, aber eben Vögel. Ein Kolibri schwebte vor dem Hotel auf und ab. Ich dachte zunächst einmal, mein Gott, diese makrobiotische Ernährung, die bringt mich mir schon zum Halluzinieren. und konnte das nicht glauben, dass ein Kolibri. Kolibri sind im südlichen Bereich, brasilianischer Regenwald, da sind Kolibris drin. Ich sagte also zu meinem Begleiter, also bin ich vielleicht ein bisschen crazy hier? Siehst du das auch, was ich sehe? Und dann fragte er, was siehst du denn? Und ich sagte bewusst nicht, was ich sah, um ihn nicht zu beeinflussen vielleicht. Schau mal in diese Richtung. Siehst du was Außergewöhnliches vor dem Hoteleingang? Ich sehe einen Kolibri. Und dann sagte er, ich schwöre dir, ich nehme keine Drogen. Ich sehe einen Kolibri. Das sehe ich nämlich auch, sagte ich. Was könnten das bedeuten? Nun, es gibt eine Wissenschaft im spirituellen Leben, das machen spirituelle Menschen. Man sagt dazu, ist Prashna, die Befragung. Du fragst einfach eine Frage und siehst dann, was passiert in deinem näheren Umfeld. Und du musst halt lernen, das zu deuten, was dann passiert. Aber das kann man lernen im spirituellen Leben. Und ich hatte davor, als ich so zum Hotel ging, im Geist gehabt, wer die jetzt sterben? Ich würde so gerne eine Antwort haben. Und wenn dann irgendwas Außergewöhnliches in der Natur geschieht, wenn du diese Frage hast, dann ist die Antwort, dass es positiv sein wird, was immer, also nicht sterben in diesem Fall, sondern leben. Ich war einfach total glücklich. Sie wird also weiterleben, der Kolibri. Ich bin dann am nächsten Tag hingegangen, um zu sehen, ob die vielleicht eine Kolibri-Züchtung haben und ob da Kolibris rumfliegen. Aber die haben keine, erstmal waren das bosnische Hotelangestellte, die waren nicht zu esoterisch von der Art her. Also ich habe so ein bisschen in die Richtung gefragt und habe schon gemerkt, die halten mich total für verrückt. Und es gibt hier keine südländischen Vögel, wozu auch. Und ich habe den Kolibri nie wieder gesehen. Ich habe täglich dann oder alle zwei Tage telefoniert, aber das war ein Zeichen. Für mich jedenfalls in meiner für mich erkenntlichen Sprache. No, es geht gut mit ihr. Anyways, ich werde nie vergessen, ich rief sie dann an, ich war total noch am Beben, weil das war wirklich eine Sterbenskranke zu dem Zeitpunkt. Und ich sagte ihr dann, nachdem sie dann geklagt hatte, hier tut's weh und die Notoperation, habe ich gesagt, gut, kann ich jetzt zu dir sprechen? Mir tut das wahnsinnig leid, was mit dir geschehen ist. Kann ich aber jetzt mal was sagen? Und sagte sie, ja, sag was. Du musst es lernen, dankbar zu sein. Irgendwas. Du wirst einen Evolutionsschritt machen in deiner Spiritualität. So ein Leid, was du gerade erfahren hast, das ist eine verpackte Segnung. Ich spüre es ganz genau und ich habe auch einen Kolibri gesagt. Ich habe nichts über Kolibris gesagt, weil ich dachte, die wird mich auch für verrückt halten. Nicht? Mir war klar, dass das was Besonderes war. Und ich möchte euch einfach mal bitten, in eurem Leben, wenn ihr diese zwei Arten von Geschenken zu entdecken, die erkenntlichen, deutlich sichtbaren, leicht verständlichen und die verborgenen. Und dann zu Dankbarkeit zu üben. Und ich kann euch garantieren, wenn ihr gerade in der verborgenen, den verborgenen Geschenken das hinkriegt mit der Dankbarkeit, werdet ihr einen Evolutionssprung nach vorne machen, weil ihr das Geschenk annehmen könnt. Nicht? Eine dritte Eigenschaft, die Krishna macht, wenn er verborgene Geschenke schickt. Er vergrößert den Durst in unserem eigenen Herzen, den Durst auf das Spirituelle. Nur wenn du durstig bist, kannst du Wasser schätzen. Wenn du so voll mit Wasser bist, dass du zum nächsten Klo rennen musst, dann wirst du das Glas Wasser, was dir jemand auf dem Wege anbietet, abschlagen und sagen, brauche ich nicht. Na so, nur ein durstiger Mensch kann die wirklichen spirituellen Erkenntnisse machen. In der Sufi-Sprache, er muss brennen vor Durst. Nicht? Dann werden ihm die wirklichen Geschenke gegeben. Und damit Krishna einen durstig macht für spirituelle Dinge, muss er einem manchmal den Geschmack am materiellen Leben einfach nehmen auf seine Art und Weise. So, ich möchte jetzt zum Ende kommen. Ich möchte über Dankbarkeit sprechen als ein wichtigstes Mittel zur spirituellen Erhebung. Ich möchte aber, um euch vorzubereiten auf das, was ich euch zu sagen habe, ein materielles Beispiel geben. Es gab einmal einen Krebspatienten, der ebenfalls dahin siechte, bis er von dieser Dankbarkeitsmeditation hörte. Und der Krebspatient tat dann Folgendes. Er nahm zwei Steine in seine Hosentasche und beschloss, wenn immer er in die Hosentaschen griff und die Steine führte, für irgendetwas dankbar zu sein. Und indem er das übte, diese Dankbarkeitsmeditation, sie kommt eigentlich aus dem Buddhismus, entwickelte er ein Feeling oder um ein Gefühl oder um es ein bisschen energiemedizinisch auszudrücken, eine Schwingung im Herzen. Ja, das ist ja das Herz, das ist unsere wichtigste Sendequelle, die schließlich dafür sorgte, dass die Krebserkrankung wegging. Ich würde mal versuchen, Nandarani Priya, du bist Doktorin in der Krebsforschung, da vielleicht ein bisschen zu forschen, nicht? Und zu vielleicht deinen Patienten, die da zitternd und bebend im Bett liegen, krebskrank, von dieser Meditation zu erzählen. Das wirkt unglaublich, weil das Gemüt plötzlich nicht mehr so düster ist und so wenig Energie hat, sondern eine ganz andere Energie im Körper da ist. Dankbarkeit ist so wichtig und so machtvoll. Aber im Spirituellen, ich will jetzt mal den materiellen Bereich verlassen, ist es eben der Umstand im Herzen, der dafür sorgt, dass spiritueller Wachstum stattfindet. Ich möchte euch einfach mal bitten, den Tag anzufangen, indem ihr für Dinge dankbar seid, die ihr von Krishna bekommen habt. Und einfach mal das zu machen, diese Dankbarkeit-Meditation. Und ihr werdet sehen, wenn ihr für diese beiden Arten von Geschenken dankbar sein kann, In Vrindavan sagen die Brijbasis dazu die Rasagula-Geschenke und die Neembaum-Geschenke. Der Neembaum ist so ein bitterer Baum mit so bitteren Blättern. Ist übrigens toll gegen Moskitobisse und alles. Wenn ihr dafür dankbar sein kann, dann werdet ihr sehen, dass im Herzen eine Kraft entsteht, die ungeheuerlich ist, die dafür sorgen kann, dass euer spirituelles Leben wie chinesischer Bambus wächst. Das ist die schnellst wachsende Pflanze, habe ich gehört. Übt das mal. Am besten ist, man macht das so, also für diejenigen, die nicht so esoterisch sind, werde ich mal die einfache Version sagen und dann gebe ich die esoterische Version. Die einfache Version ist, du gehst einfach ins Bett und nimmst dir vor, am nächsten Tag mit der Dankbarkeitsmeditation zu beginnen. Dann wird meistens der erste Gedanke sein, dass du damit anfängst. Die etwas esoterische oder mystische Version ist, du greifst dir mit der rechten Hand in dieses Fleisch hinein. Also wie nennt man das? Wer ist hier ein Doktor von euch? Wer weiß, was das ist? Schwimmhäute, sagt man in Norddeutschland auf volkstümliche Weise dazu. Kann man sagen, Schwimmhäute. Du drückst das, dass es richtig wehtut. Das ist ein Mama-Punkt. Mama-Punkt heißt ein Energiepunkt im Körper. Und gehst dann so nach oben mit dem Blick so über das Recht. Oh mein Gott, das fängt schon an bei mir zu beben. Das ist ein Heavy-Punkt. Und gehst in die Visualisation hinein, nicht Meditation, in die Visualisierung ist das deutsche Wort, für das, was du dankbar bist. Und dann tust du damit ein Sankskara, einen Eindruck im Herzen machen. Nimm mal die rechten Daumen, rechte Hand, schwimm heute. Ihr müsst finden, es muss richtig so tun, als wenn du denkst, du hast da eine Akupunkturnadel drin. Hast du es gefunden, den Punkt? Jai Gopal? Madhu Mati? Und jetzt volle Kraft voraus. Und dann denkst du an was, für das du dankbar bist. Und nimmst einen Vorsatz dir dazu. Dann hast du es im Unterbewusstsein fest. Das ist Ayurveda. Die etwas feineren Ayurveda-Sachen. Bin mal gespannt. Ich habe eben was reingesetzt ins Unterbewusstsein. Es geht über die Energiekanäle. Anyways, ich will hier eine spirituelle Vorlesung geben und nicht eine mystische. Geht auch ganz einfach. Dankbarkeit. Ne? Ihr werdet sehen, dass etwas passiert. Das muss man ein bisschen praktizieren. Ich will mal sagen, den Dankbarkeitsmuskel muss man ein bisschen praktizieren. Ne? Jeden Tag aufs Neue. Dann geschehen Wunder im Leben. Aber solange du so eben das nicht hast, dieses Gefühl, wird spiritueller Wachstum sehr schwierig und sehr verzögert sein. Damit bin ich zum Ende gekommen. Jetzt möchte ich noch kurz sehen, ob ihr Fragen habt dazu. Nebenbei gesagt, dass mit dieser Sache braucht ihr nichts zu machen. Also ihr seid Spiritualisten, ich sage jetzt nur, das habe ich gelernt bei meinem ayurvedischen Doktor, dem Pankaj Shanaram, aber ich würde das jetzt nicht für euch so empfehlen. Macht es einfach, wenn es zu kompliziert wird für Spiritualisten, dann rühren die den Punkt nicht an. Ihr müsst euch macht es einfach. Ich habe nur für die gesprochen, die vielleicht mal was erleben wollen. Auf diesen Gebieten. Gut. Jetzt möchte ich sehen, ob irgendwelche Fragen bestehen. Wie ist dein Name, bitte?
Daniel.
Gut, Daniel, deine Frage. Ich würde da sagen, aus Gnade, nicht aus Mercy. Er hat ja diese Welt, diese Welt geht von ihm aus. Die Schriften geben den Vergleich, genau wie eine Spinne ihr gewaltiges Netz anlegt aus einem Faden, der aus ihr selber herauskommt. So manifestiert Krishna durch seine Achintya Shakti diese materielle Welt aus sich selbst, aus seinen Energien heraus. Und
Genauso wie eine Spinne dann in ihrer Schöpfung erscheinen kann, ohne dran festzukleben. Also die Spinne, die turnt über diese Seilen, die für die Fliegen und Schmetterlinge der sichere Untergang bedeuten. So kann auch Krishna in dieser Welt erscheinen, ohne ihren Gesetzmäßigkeiten zu unterliegen. Das ist ein klassisch vedisches Bild, was er sagt. Wenn Krishna also in dieser Welt erscheint, ist es nicht so, dass er damit den Gesetzen dieser Welt unterliegt, sondern er kann sich jederzeit darüber hinwegsetzen, was er auch tut. Eine seiner Kräfte ist diese Achintya Shakti, diese Shakti, Unvorstellbares möglich zu machen. Wir haben gerade eine Serie von Vorlesungen gehört und da dann erfahren, wie Krishna in dem Bereich von Vrindavan, der räumlich begrenzt ist, ne, unbegrenzt viele Lebewesen hineingeht. In jedes Staubkorn. Ich will es mal so sagen. Krishna war in dem Universum erschienen, Daniel, und hat seine Lila, sein göttliches Spiel ausgeübt. Und in dieser Lila kam seine Mutter zu ihm, weil sie gehört hatte, dass Krishna angeblich, so wie kleine Kinder das gemacht haben, Erde in den Mund genommen hatte und auch gegessen hatte. Und sie dachte sich, das ist ungesund. Aus Sorge. Übrigens, ihr seid ja Mütter, es gibt viele Mütter. Das macht nichts, wenn eure Kinder Sachen vom Erdboden aufnehmen und in den Mund stecken. Da braucht ihr euch nicht zu sorgen. Die entwickeln so eine Resistenz und Antikörper gegen die Bazillen, die da sind. Das ist gar nicht so schlimm. Aber jede Mutter macht sich natürlich Sorgen aus Mutterherzen heraus. Nicht so? Mutter Yashoda auch, sagte, du kannst doch nicht Erde essen. Und das ist ja, also, und so den Tod vielleicht finden, also aus mütterlicher Liebe. Krishna sagte, ich habe überhaupt gar keine Erde gegessen. Wer sagt denn das? Dein Bruder sagt es, dein älterer Bruder, absolut verlässliche Quelle. Nein, heute haben die sich alle gegen mich gestellt. Dann mach doch den Mund auf und zeig, dass du keine Erde gegessen hast. Krishna öffnete den Mund und darauf kommt es jetzt an. Mutter Yashoda sah dann in dem Mund das Universum. In einem Teil des Universums sah sie Boma Vrindavan und sah sich da drin in Boma Vrindavan, wie sie gerade in Krishnas Mund schaute. Stell dir das mal vor. Krishna war im Universum erschienen, aber das Universum war gleichzeitig in ihm. Das ist so unvorstellbar, als wenn ich sagen würde, hier, dieses Glas, ist es im Raum ja oder nein? Ihr würdet sagen, ja. Sag ich, ich sehe aber den Raum in diesem Glase. Zeig, würdet ihr sagen. Und stellt euch mal vor, ihr würdet dann den Raum sehen und euch, wie ihr da sitzt im Raum. Würdet ihr sagen, unvorstellbare Kräfte wirken hier. Nicht? So war es mit Krishna. Krishna war in der Welt erschienen, aber nicht an die Raumgesetze dieser Welt. Er hatte gebunden zum Beispiel, hat sich drüber hinweggesetzt. Und so würde ich das dem Christ sagen. Warum erscheint er? Aus Mercy in den Schriften wird gesagt, um die religiösen Elemente in eine andere Richtung zu lenken und wirksam zu machen und um den Devotees Ermutigung zu geben und Inspiration. Und diese Inspiration geht eben immer weiter und weiter und weiter bis in die heutige Zeit. Noch heute, wenn die Devotees über Krishna-Spiele hören und hören, erfahren Sie die da drin steckende Prabhava. Prabhava heißt Kraft, die Ihr Herz frei macht von sündhaften Reaktionen, also schlechten Karma, was noch kommen würde.
und in ihrem Herzen dann Liebe zu Krishna oder Anziehung zu Krishna oder vielleicht erstmal Dankbarkeit installiert oder hineinbringt. Er hat also ein Geschenk durch sein Erscheinen gegeben, nicht nur für die damalige Zeit, sondern ein Geschenk, was bis in die Gegenwart reicht. Deswegen tut er das. Also wenn du mit Christen argumentierst, würde ich dir aber grundsätzlich einen Tipp geben. Ich würde zuerst feststellen, ist das jemand, der nur zeigen will, Christentum ist das der einzige Weg? Da hast, was immer du sagst, wird es ihn nur ärgerlich machen. Je besser du argumentierst, desto sinnvoller bist du in seinen Augen, nicht? Zu solchen Christen sagst du am besten, also das ist super, dieser Weg des Christentums ist Nektar und bestärkst ihn. Wenn es aber jemand ist, der nicht so eng ist und nicht fanatisch ist, nur dann würde ich anfangen, spirituelle Themen mit ihm zu besprechen. Sonst einfach ermutigen auf seinem Pfad. Weil er sonst, wenn er fanatisch ist, sieht er deine Antwort als eine Bedrohung für sich an und denkt, er muss da so hart wie möglich schießen, was immer er in seinem Arsenal hat. Würde ich erst vorher feststellen. Wenn Menschen miteinander sprechen, gibt es drei Arten von Gespräch. Müßiges Geschwätz, und alles Mögliche. Es gibt ein Streitgespräch, wo sich ein Mensch über den anderen stellen will. Das ist sehr oft in dieser Welt, wenn es um spirituelle Themen geht, will er sagen, er weiß am meisten. Und dann gibt es das Gespräch, was ernsthaft sucht nach Wahrheit. Nicht? Und nur da gibt man sich als spiritueller Mensch voll rein in dieses Gespräch. Bei den anderen sollte man höflich sein. Und gut, sind noch Fragen? Ja, wie ist dein Name bitte nochmal? Sonja. Sonja, ja. Aus Basel ursprünglich.
Nein, Zürich.
Oh ja. Mal zu wenig und mal zu viel, ne?
Ja. Und dann werde ich halt doch ein bisschen ungeduldig und dann werde ich, weil ich immer noch nicht erkenne, um was es geht, und dann werde ich verärgert auf mich selbst und dann werde ich auch ärgerlich mit allen anderen. Habe ich schlechte Laune. Und dann fällt es einem ja auch schwer, irgendwie dankbar zu sein, wenn ich schlechte Laune habe. Und ich glaube, ich kann nicht.
Also in Norddeutschland würde man sagen, wie süß, dass du so aufrichtig und ernsthaft, also das heißt nicht das gleiche wie in Schweizerdeutsch, Norddeutsch ist eine eigene Sprache, möchte ich hier sagen, was damit gemeint wird, wie aufrichtig wird mit diesem, so sollte mich vielleicht sagen, wie aufrichtig. Grundsätzlich, wenn du irgendwas zu viel tust, wie zum Beispiel zu viel isst, ist es so, dass man damit ein tieferes Bedürfnis auf eine auf eben diese Art und Weise, die man gerade macht, zu viel essen oder alles Mögliche zu viel machen, befriedigen will. Und du musst sehen, was ist das Bedürfnis, was dahinter steckt. Was fehlt dir gerade an? Was mangelt es dir? Wenn du also schon ein Zentner gegessen hast, mangelt es dir offensichtlich nicht an weiterer Speise. Das muss irgendwas anderes sein, an das es dir mangelt. Oder wenn du dein Soll erfüllt hast, an was mangelt es dir? Und mit dieser einfachen Frage, dieser aufrichtigen Frage, die dann auch meistens zu Antworten kommt, da kommen meistens Antworten, kannst du sehen, woran es dir mangelt und da das dann wirklich angehen. Ich würde da auch, also ich, Sonja, ich würde es hier vermeiden. Ich würde mit älteren Devotees mal darüber sprechen, wo du Vertrauen hast. Nicht so in der Öffentlichkeit. Das sind private Fragen, da brauchst du jetzt nicht. Es ist schon okay, aber ich will da jetzt nicht so ins Detail so gerne reingehen. Das ist, ich habe zu viel Respekt vor Menschen, die einen spirituellen Weg gehen. Es gibt immer, wenn wir eine Anhaftung verspüren, ganz gleich was es ist, in einer Weise, wie es nicht dem natürlichen Bedürfnis entspricht. Ich meine, wir brauchen nur so und so viel zu schlafen. Wir brauchen nicht jetzt 24 Stunden am Tag zu schlafen. Jedenfalls nicht jeden Tag. Nicht? Oder wir brauchen nur so und so viel zur Lebenserhaltung. Nicht? Wenn immer da wir dann mehr wollen, auf kontinuierlicher Weise, dann ist da ein Bedürfnis. Mit dem Essen würde ich grundsätzlich dir den Tipp geben, versuch regelmäßig das zu dir zu nehmen, was du brauchst, und üb da einfach ein bisschen. Nicht? Also regelmäßig, darauf kommt es auch an. Wenn man denn so auf einmal so fastet, zack, und in diese, dann ist man auf so einer ungesunden Schiene. Lieber regelmäßig ausreichende Mengen wohlschmeckende Prasadam und zu Krishna einfach beten. Bitte helf mir, dass ich zufrieden bin damit. Nicht? Dann, und bitte helf mir, die Dinge, wo ich nicht zufrieden bin, zu erkennen und zu lösen, dann wird sich das lösen. Die Devotees sind die Besten. Muss man wirklich sagen. Hare Krishna. Bestehen noch irgendwelche Fragen? Viktor, aus Brasilien ursprünglich.
Genau, ja.
Ach so, ja.
Wir haben gehört, dass Krishna uns die Möglichkeit gibt, Spiritualität in diesem Leben zu praktizieren. Weil wir im letzten Leben schon praktiziert haben. Aber heißt das jetzt, dass wir im letzten Leben auch schon Krishna bewusst waren? Oder vielleicht andere Religionen?
Rupa Goswami erwähnt das im Bhakti Rasamrita Sindhu. Er sagt, so, dass es nicht so ist, dass meistens man in einem Leben die Vollkommenheit erreicht. Das sind sehr große Sonderfälle. Meistens ist man schon auf einem vorangegangenen Leben, hat man irgendwie angefangen auf diesem Weg. Nun, ja, stellst du ganz konkret die Frage, ist es, ich spreche jetzt mal über die Devotees, ist es so, dass alle Devotees von Krishna, die in diesem Leben Krishna-Bewusstsein praktizieren, schon im letzten Leben Krishna-Bewusstsein praktiziert haben? Oder haben sie vielleicht einen anderen spirituellen oder Weg genommen, oder waren sie in irgendeiner religiösen, in irgendeiner Religion? Es kommt da sehr drauf an, was der Devotees für Inhalte hat. Was das für Devotee ist. Die Devotees, die in diesem Leben unglaublich angezogen sind zu diesem, ich sag mal, zu diesem sehr vertraulichen Aspekt Krishnas, die haben das meistens nicht in einem Leben. Die waren schon in einem vorangegangenen Leben auf dem Wege des Krishna-Bewusstseins. Die Devotees jedoch, die, sagen wir mal, vor diesem vertraulichen Aspekt Krishnas noch keine so Anziehung verspüren, sondern sich einfach allgemein spirituell interessieren. Ich bin nicht der Körper, ich bin ewige Seele. Es gibt einen Gott, wo wir ein Teil da sind, ein Ursprung aller Welten. Die können auch sehr gut in einer anderen Religion gewesen sein. Aber diesen, wozu wir sagen, Braja Bhakti, nicht? Diesen, das ist etwas, was kultiviert wird über mehrere Leben. Es kommt also darauf an, es gibt, die Bewegung für Krishna-Bewusstsein ist sehr breit angelegt. Also das Verständnis, was Prabhupada gepredigt hat, war so, dass es nicht zu exklusiv war, also zu sehr. Ich weiß, viele haben den Eindruck, oh mein Gott, ist Krishnabhus ja schon unglaublich spezifisch. Aber wirklich, wenn ihr das seht, es ist wirklich unglaublich leicht, also verständlich für Leute, die auf dem spirituellen Weg sind. Denn Prabhupada hatte wirklich vor, zwei Dinge hatte er vor. Ganz viele, er wollte, dass das eine weltweite Bewegung wird. Und weil es da Vorhersagen gibt, alte Vorhersagen in den Vedas, dass es möglich ist. Und er wollte so sprechen, dass aus Christen bessere Christen werden, aus Muslims bessere Muslims, wenn die ihren Weg beibehalten wollen. Nicht? Es war ihm also nicht so wichtig, dass jeder jetzt anfängt, ins Krishna-Bewusstsein reinzugehen. Aber er wollte auf alle Fälle, dass die Bewegung für Krishna-Bewusstsein ganz spezifisch sich weltweit ausweitet und wirklich, er sprach davon Massen. Und er hatte den Wunsch und die Eingebung, dass er eben Leute, die schon einen religiösen Pfad richtig gehen, dass er die darin bestätigt. Das waren zwei seiner vier Ziele. So, um auf diese Weise zu sprechen, hat Prabhupada sich sehr oft auch allgemein gehalten, nicht allgemein verständlich, um niemanden auszugrenzen, wenn man so will. Er hat jetzt nicht zu Vrindavan spezifisch gesprochen, zu Braj Krishna spezifisch. Nur wenn die Tür zu war. Gut. Haribo. Dann haben wir, glaube ich, unsere Fragen alle. Jai Gopal hat die letzte Frage, wie ich sehe. Ja, Jai Gopal.
Du hast darüber gesprochen, wie wenn wir Leid erfahren, wie es unseren Wunsch, die Welt zu genießen, verkleinert.
Ja.
Ja. In einer gewissen Zeit kommt es wieder hoch, oder wie soll ich sagen, man ist mir nicht mehr so weit oben mit unserem Genuss,
ja.
Aber man ist nicht wirklich auf Null, es kommt so ein bisschen wieder hoch.
Wieder hoch, ja.
Das ist so ein bisschen die Bewegung. Ist das normal oder ist es einfach, weil es eigentlich ein hartes Genuss ist?
Nein, das ist normal. Aber du kannst was dagegen machen. So wie du in deinem Herzen diesen ernsthaften Uzahan hast, Enthusiasmus, musst du das sofort nähren, Jai Gopal. Du musst nicht einfach nur sagen, ich habe genug von der Welt, sondern du musst sofort anfangen, da jetzt in den frei gewordenen Raum spirituelle Dinge reinzustellen und eine spirituelle Praxis. Das machen viele nicht. Die kriegen eins auf die Nuss, um es in Schweizerdeutsch zu formulieren. Nee. Und dann sind sie erstmal, oh ja, oh ja. Ich verstehe. Mea culpa. Und das bleibt dann aber dabei. Und dann kommt nachher wieder, dann reckt sich wieder die Hydra. Du musst sofort in diesen frei gewordenen Raum eine total ekstatische spirituelle Praxis reinstellen. Dann hast du Chancen. Sonst kommt das wieder zurück. Gut, ihr Lieben. Jetzt gucke ich mal Rasayana an. Rasayana Prabhu, was machen wir jetzt? Es ist 7:05. Irgendwie müssen wir, finde ich, was tun, um aus dem Sitzmodus herauszukommen. Ne? Können wir die Artik machen? Ja. Ich habe folgenden Wunsch. Ich möchte euch sehr gerne, weil wir Jagannath Deities hier haben, meine Slideshow von Jagannath Puri zeigen. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, dass wir eine kurze Arati machen. Und weil so und so, wenn es so, jetzt ist es noch ein bisschen heiß, da kann man so und so noch nichts essen. Und dann sehen wir ganz kurz Ratha Yatra und dann essen wir Prasadam und haben Ist das für euch möglich oder sterbt ihr bereits vor Hunger? Noch nicht. Die Sonne muss erst noch untergehen, finde ich. Hare Krishna. Gut, dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Und halt jetzt. Nicht jetzt. Okay, das war jetzt die Lecture. Jetzt geht's weiter. Eine Meditation. Dankbarkeitsmeditation. Ich werde einige von euch fragen, ob sie es gemacht haben. Nicht? Also bitte nicht einfach nur hören und dann wegtun, als wenn man ein Ochse auf den Weiden von Flumsi, vom Flumsi-Tal, nicht? Sondern jetzt anwenden. Nicht? Ganz wichtig, sonst kann man das nicht richtig nutzen zu seinem Nutzen. Gut. Hare Krishna.